Ja, Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir, dass da keiner ist wie du. Du bist konkurrenzlos und eben dir gibt es niemand, Herr. Und du bist auch der, der heute noch Wunder tut, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir heute wieder etwas dürfen erfahren von dem, was du gewirkt hast und von dem, was du heute noch wirken tust. Und dass du zu uns reden tust, dass du zu mir reden tust, aber auch zu allen anderen und dass wir etwas dürfen mitnehmen in unseren Alltag von dem heutigen Morgen. Danke, dass du wirken tust und dass du unter uns bist und dass wir dürfen dich jetzt auch um deinen Schutz bitten für den Gottesdienst, Herr. Amen. Auch von meiner Seite recht herzlich willkommen bereits zum vierten Teil von unserer Serie «Macht der Worte». Heute geht es um Krieg und Frieden. Ihr seht schon an der Dekoration die weißen Fahnen, Friedenstauben, aber auf der anderen Seite auch Schwert und Bomben. Ja, Zeichen von Krieg und Frieden. Habt ihr gewusst, dass ich schon mal Obama gegenübergestanden bin, dass ich der englischen Königsfamilie Grüezi gesagt habe, im Elton John die Hand geschüttelt habe. Spannend, wenn ihr hier seht, sind Bilder vom Wachsfigurenkabinett in London. Spannender ist noch, ohne dass wir uns abgesprochen haben, Maria und ich, dass wir den gleichen Gedanken hatten. Und auch da sehen wir, ja, einfach, wie das manchmal einfach stimmt und Gott auch da am Wirken ist. Ich denke, es passt sehr gut für den, der Jakobus heute zu diesen Gemeinden, er hat ja nicht eine Gemeinde, es ist ja nicht ein Brief eine Gemeinde, sondern es ist ein Brief gewesen an verschiedene judenchristliche Gemeinden, die Jakobus geschrieben hat. Und wenn man vermutlich von außen angeschaut hat, hat man das Gefühl gehabt, da ist alles gut, da ist alles perfekt, da stimmt's. Und eben vielleicht so, wie die Wachsfiguren. Ja, wenn man aber genauer angeschaut hat, dann ist eben gestanden, ja, da war Krieg, da war Streit, da war Zank und es hat etwas anders ausgesehen. Und das möchten wir heute Morgen miteinander anschauen. Wir haben in der Zwischenzeit schon viel vom Jakobus gehört und gelesen. Aber wisst ihr, wer der Jakobus ist? Das ist ein Bild aus einer evangelischen Kirche in Deutschland, wo ich euch hier zeige, das sollte so, wie sie sich vorgestellt hat, der Künstler, wie der Jakobus ausgesehen hat. Der Jakobus, das lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 19, er war ein Bruder von Jesus. Das heisst, so 3 oder 4 Jahre, man weiß es nicht genau, nach der Geburt von Jesus ist der Jakobus auf die Welt gekommen. Nach dem Jakobus sind nochmal 3 Brüder auf die Welt gekommen. Und zwar der nächste war der Josef, wie der Vater, der Simon und der Judas. Und nach diesen 3 Brüdern hat es noch 2 Schwestern gegeben. Also insgesamt eine 6-köpfige Familie, wo der Jakobus aufgewachsen ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Josef da streng nach dem Gesetz die Buben und Mädchen erzogen hat, dass er auch gesagt hat, irgendwann kommt dann da der Messias und dass sie an das geglaubt haben. Wir wissen aber auch, dass die Brüder Jesus nicht erkannt haben zu der Zeit, wo, ja, wo sie aufgewachsen sind. Der Vers ist aus dem Johannes 7, Vers 5, wo drin steht, die Brüder aber glaubten nicht an ihn. Man geht davon aus, dass der Jakobus erst später zum Glauben kam, und zwar nachdem Jesus wieder auferstanden ist und ja, sich dort für Jesus dann auch entschieden hat. Schlussendlich ist der Jakobus, und das ist auch noch wichtig zu wissen, etwa 60 Jahre nach Christus als Märtyrer gestorben. Ja, er ist da nicht irgendwo normal gestorben, sondern ist wirklich, also er ist dann nicht einmal 60 gewesen, ist er als Märtyrer umgekommen. Er ist bekannt worden, und das sehen wir auch, er ist der Verfasser vom Jakobusbrief, das wissen wir, meistens sehr prägnant und knackig, seine Wortwahl, das sehen wir dann nachher, wenn wir die ersten 10 Verse anschauen, aus dem 4. Kapitel im Jakobusbrief. So viel zum Jakobus. Ich habe jetzt für die Verse die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil ich gefunden habe, jetzt gerade hier der erste Vers, der gibt die Situation in diesen Gemeinden, die hier Jakobus angeschrieben hat, sehr gut weiter. Wir lesen hier: Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Die Übersetzung ist nicht viel anders als bei den anderen, aber betone ich so ein bisschen, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Da meinte Jakobus, oft sind die Strittigkeiten, die auch die Gemeinden da hatten, es ist eigentlich nicht um die Sache, wo sie darüber gestritten haben, an und für sich gegangen, sondern es war etwas gewesen, viel tiefer, etwas, wo die Gemeindeglieder oder die Leute, die dort in die Gemeinde gegangen sind, etwas mit sich selber noch nicht im Klaren gewesen sind oder etwas nicht gestimmt hat. Und ich glaube, das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung, dass wenn uns etwas belastet aus der Vergangenheit oder wenn wir Sorgen haben im Geschäft oder so, dass wir dann manchmal emotionaler reagieren, als wenn alles innerlich, wenn wir da innerlich im Frieden sind. Und da ist, glaube ich, da, wo da die Jakobus auch uns die sagen, es ist ganz wichtig, dass wir den innerlichen Frieden haben, dass wir eben den Kampf, der innerlich in uns tobt, dass wir den bereinigen können. Und in diesem Zusammenhang ist mir einfach wichtig, und habe mir überlegt, wie ist das bei mir? Und ich möchte einfach auch sagen, dass vor ein paar Jahren hat einfach Gott durch eine Predigt, die ich im Auto gelesen habe, zu mir geredet und gesagt, hey, wie wichtig ist Vergebung, also dass ich auch anderen vergebe. Und als ich dort so Auto gefahren bin, habe ich wirklich ganz bewusst ein paar Namen ausgesprochen, wo ich gesagt habe, vergib denen und auch die Sache, die sie mir angetan haben. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein extremer Frieden über mich in dem Moment. Ein Frieden, wenn ich eigentlich seit, wo ich mich taufen lassen habe, so ganz konkret nicht mehr erlebt habe. Und ich möchte euch das einfach weitergeben und vielleicht auch euch ermuntern, mal zu überlegen, sind auch das Sachen, die ihr vielleicht noch habt, die ihr Leuten vergeben müsst, dass er einfach da den inneren Frieden überkommt. Ich sage, die Macht von der Vergebung, und das sind ja auch Worte, die wir aussprechen, die haben einen ungeheuren Effekt. Vielleicht auch noch ein Beispiel aus meinem Leben. Wir hatten mal in Spanien einen Nachbar gehabt, der war sehr, auf die einen Seite sehr lieb gewesen, auf die andere Seite auch sehr böse. Und der hätte einfach können sehr jähzornig werden. Der hat zum Beispiel bei uns einen Handwerker, hat das Auto verkratzt oder hat können ausrasten. Also ganz schlimm, also out of the blue, oder? Einfach so ohne Grund. Und ja, ich habe auch gegenüber ihm immer auch wieder die Vergebung ausgesprochen und gesagt, ich vergib ihm und ich mache und aber auch für ihn betet. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir jemandem vergeben, dass wir auch für die Person beten tun. Und das ist etwa ein halbes Jahr oder ein Jahr so gegangen. Und dann hat doch Gott auch aus meiner Sicht das Wunder gewirkt, weil er ist dort gelebt mit seiner Frau, pensioniert und es hat eigentlich keinen Grund gegeben, um dort wegzügeln für ihn. Und jetzt, vor einem halben Jahr, hat er sein Haus verkauft und ist weggezügelt und wir haben dort andere Nachbarn. Und da ist einfach auch für mich etwas, wie ihr seht, wie Gott auch in so einer Situation kann wirken. Man hätte auch ganz anders können vorgehen mit dieser Person. Aber Gott, und das möchte ich einfach auch sagen, liegt da ein grosser Segen drauf, wenn wir das machen. Es gibt ja auch das bekannte Gleichnis von Gott, wo in der Petrus fragt, Jesus, wie manchmal soll ich meinen Brüder vergeben? Und das geht dann da die 7x70 Mal. Und dann geht es ja darum, dass dort Jesus das Gleichnis sagt von diesen Talenten. Es hat einen Knecht, der dem König 10'000 Talente schuldet. Die 10'000 Talente, das war unheimlich viel, wenn man das in Denaren umrechnen würde, was dort eine gebräuchliche Währung war, wären das 60 Millionen Denaren gewesen. Die 60 Millionen Denar, einfach, dass ihr ein Bild habt, der Tageslohn von einem Arbeiter war noch dazu mal über 1 Denar pro Tag. Das heisst, 60 Millionen Denar hätte 60 Millionen Arbeitstage entsprochen, um das zurückzuzahlen. Also eine riesige, riesige Summe. Der König ist schon an und hat gesagt, du Knecht, ich will jetzt das Geld zurück. Verkauf dich, verkauf deine Frau, verkauf deine Kinder, verkauf deinen Besitz und zahl mir die Schuld zurück. Dann ist der Knecht zum König, ist auf Knie und hat gesagt, hey, also bitte hab Mitleid mit mir, ich kann das nicht zurückzahlen. Der König hat sich erweichlichen lassen und hat nachher gesagt, ja, du musst mir es nicht zurückzahlen. Ding war aber, dass der Knecht von einem anderen Knecht 100 Denar zu gut hatte. Also 100 Denar im Vergleich zu den 60 Millionen. Ein Unterschied. Und dann ist er zu dem Knecht hin und hat gesagt, hey, du zahlst mir jetzt das Geld zurück und wenn nicht, wirf ich dich ins Gefängnis. Und er hat ihn nachher ins Gefängnis geworfen. Andere Leute haben da mitbekommen und sind nachher zum König und gesagt, hey, jetzt hast du dem Knecht 60 Millionen erlassen, der Knecht steckt einen anderen Knecht irgendwo ins Gefängnis wegen 100 Denar. Das kann doch nicht sein. Der König hat ihn dann zu sich gerufen und gesagt, hey, ja, das geht wirklich nicht. Und jetzt stecken wir dich ins Gefängnis, so lange, bis du mir die 60 Millionen Denar zurückgestellt hast. Und Gott sagt am Schluss, dass es uns genau gleich wird widerfahren wie dem Knecht, wo der andere die 100 Denar nicht erlaubt hat. Also Vergebung, ganz, ganz etwas Wichtiges. Jemand, der das auch zu seinem Lebensstil gemacht hat und wo Vergebung ganz etwas Wichtiges geworden ist, ist Corrie ten Boom. Ich meine, die meisten von euch kennen Corrie ten Boom. Sie ist eine holländische Frau, Holland aufgewachsen, zur Zeit vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ist eine Holländerin, hat aber jüdische Leute bei sich aufgenommen und ist darum dann irgendwann gefangen genommen worden und ist ins KZ gekommen mit ihrer Familie. Und sie hat ein Zeugnis gegeben. Ich habe leider die Sachen auf Englisch gefunden, habe aber ein deutsches Video gefunden, das über das kommentiert. Und ich möchte euch einladen, die nächsten 4 Minuten das Video anzuschauen. Basierend auf dem Erlebnis, das sie hier gemacht hat, Corrie ten Boom, hat sie einige Rehabilitationszentren aufgebaut, wo sie Täter, also die Nazis, aber auch die Opfer miteinander zusammengebracht hat und die Vergebung dann auch dort praktiziert hat. Es war ein riesen Segen auf dieser ganzen Arbeit und es strahlt natürlich bis heute noch. Ein anderer, einfach noch kurz, der auch gesehen hat, wie wichtig das Vergebung ist, ist der Martin Luther King, der gesagt hat, Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung ist ein Lebensstil. Einfach auch hier nochmal betonen, wie wichtig, ja, dass die Worte der Vergebung sind. Wir gehen weiter, die Vers 2 und 3. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhöht, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also auch da ganz klare Wort vom Jakobus an die Gemeinde, die er angeschrieben hat. Jakobus spricht auch von einer gestörten Gottesbeziehung. Etwas ist nicht in Ordnung. Die Leute, ja, die haben das Problem. Sie meinen es nicht ernst. Sie bittet verwerflich. Was ist mit dem gemeint? Das sind vermutlich einfach Sachen, dass sie ja, für sich selber bitten. Dass sie sagen, hey Gott, zeig mir, dass ich Recht habe. Oder Gott, schenk mir das und das. Gib mir Geld oder gib mir ein neues Haus, eine neue Wohnung. Ich denke, das ist da, so haben sie da gebetet. Natürlich ist es nicht immer falsch, für so Sachen zu bitten, aber es soll ehrlich und ernst gemeint sein. Und da sehen wir, dass es da nicht der Fall war. Viel wichtiger ist aber auch, dass sie, da wo da fett steht, dass sie sich überhaupt nicht an Gott gewendet haben. Und das ist natürlich ein Grundübel. Weil wir wissen alle, was für ein Segen drauf ist, wenn wir uns in ehrlicher Absicht an Gott wendet. Ich meine, Adrian ist jetzt dann bald 5 Jahre bei uns. Und als er zu uns kam, ist dort am 1. Oktober 2011 hat er bei uns angefangen. Haben wir uns zum Anliegen gemacht, wirklich, dass wir das Gebet, Gebetsstunde wieder zu neuem Leben erwachen. Wir haben ganz konkret um Zahlen gebetet. Wir haben gesagt, wir möchten das wirklich, glaube ich, 20 Leute regelmässig in die Gebetsstunde können. Am Anfang war das ja, noch relativ schwierig. Gleich darüber hat sich das aber erfüllt. Und heute sind wir ja praktisch meistens über 30, die da können. Und wir haben auch dort gebetet, dass sich wieder regelmässig Leute auch nach dem Gottesdienst oder während dem Gottesdienst für Jesus entscheiden. Auch das ist noch völlig gehakt. Ihr habt das ein paar Mal gehört, auch in den letzten Gottesdiensten, auch Adrian und andere darüber berichtet haben. Da sind wirklich Wunder passiert. Auch wenn ihr mitbekommen könnt, jetzt, was da alles abgeht im Gallus 17, das ist wirklich einmalig, was da passiert ist. Und es wird so weitergehen. Wir brauchen die Gebete auch weiter. Und ich möchte euch Mut machen, gerade jetzt nächste Woche, dass ihr auch wieder einstehen für Gallus 17. Wir sind jetzt dran, also vor allem der Dani und seine Leute, das Projekt zu machen und das Projekt einzugeben. Wir werden nächste Woche am Dienstagabend mit den Nachbarn das einmal präsentieren. Nachher wird es dann in die Stadt gehen, die Baue gehen. Denkt daran, betet für das Projekt. Es braucht auch dort noch seine oder andere Wunder, dass das alles so durchkommt, damit wir dann auch irgendwann Anfang nächstes Jahr könnten starten mit dem Umbau. Jetzt könnte man sich ja auch fragen, braucht es die Gebete überhaupt? Ja, wenn es sowieso der Wille, also meine Gottes Wille, zum Beispiel machen, ist ja, dass sich Leute im Gottesdienst bekehren. Ja, warum sollen wir überhaupt beten? Würde das Gott nicht sowieso wirken? Und ich glaube, das ist ein Trugschluss und wir müssen uns klar vor Augen führen, Gott möchte, dass man das, was sein Willen ist, auch in Wort fasst, ihn dafür bittet, ihn auch um Grosses bittet. Mit dem tun wir ihm Gott grosse Ehre weisen. Es ist aber auch klar, dass nicht immer alles, wo wir darum beten, dass das erhöht wird. Und für mich ist es immer wieder auch ein Trost, oder, wenn ich auch sehe, dass es auch früher nicht anders war. Für die den Hebräer 11 kennen, das sind da die grossen Glaubenshelden, die dort aufgezählt werden. Am Anfang lesen wir dort vom Simson, wir reden vom David, vom Samuel, vom Gideon, alles Glaubenshelden, die wir Geschichten auch von der Sonntagsschule auswendig kennen und wissen, was die gewirkt haben. Die haben durch ihren Glauben Krieg geführt, haben ganze Königreiche bezwungen, haben den Leuen den Rachen gestopft und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichten, oder? Wenn wir aber noch nicht weiterlesen, also noch schnell, das ist so der Sieger, man sagt immer auch der Siegerkatalog, und da sind da die Sieger. Nachher können aber die Leute, sie werden nicht namentlich erwähnt, aber die Mangel gelitten haben, die krank waren, wo gefoltert worden sind, wo im Gefängnis gsi sind, wo wie der Jakobus als Märtyrer gestorben sind. Und am Schluss vom Hebräer 11 steht, dass sie aber beide Gruppen von Menschen haben Gott vertraut und beide Gruppen von Menschen, also ich lese schnell den Vers 39, sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch hat sich bei der einen die Zusage Gottes zu ihren Lebenszeiten noch nicht erfüllt. Einfach auch das immer wieder im Hinterkopf haben. Solange wir in dieser zerbrochenen Welt leben, solange die Schöpfung nicht perfekt ist, sind wir in dem Spannungsfeld hinein, wo wir eben beides erleben. Zusammenfassend die zwei Verse nochmal. Was können wir da mitnehmen? Jakobus sagt, ihr bittet nicht. Das heisst, Jungs, ihr habt vergessen zu beten. Ihr betet in verwerflicher Absicht. Auch das ist falsch. Und der dritte Fehler, da, wo ihr Gott bittet, hat etwas mit euren Ego zu tun, mit euren selbstsüchtigen Wünschen. Ihr betet aus Eigennutz. Weiter, im Vers 4 sagt er dann, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt ist, sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Wörtlich übersetzt würde es auch Treulosen würde eigentlich schon heissen, Ehebrecherinnen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott, wenn sein Volk den Bund gebrochen hat, hat er immer gesagt, ihr seid Ehebrecher. Er hat sie oft auch der Hurerei bezichtigt. Das ist da das Bild, das Jakobus nochmal aufbringt. Dann auch, man soll sich entscheiden zwischen der Welt und Gott. Ich glaube, da ist einfach gemeint, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren. Dass wir unsere Loyalität, unsere Priorität soll bei Gott sein und nicht bei der Welt. Auch da ist natürlich immer ein Spagat, wie viel, ja, wir alle leben in der Welt. Ich auch, ich habe einen Beruf, ich habe einen Job in dieser Welt und bin auch immer herausgefordert, ja, wie viel gebe ich dort, wie viel gebe ich da, wie viel bin ich in der Familie. Das ist ein Spannungsfeld, wo wir alle drin sind. Ich denke, wichtig ist, dass wir wissen, was unsere Werte sind, was unsere Prioritäten sind. Aber es bleibt ein Spagat. Auch ich werde insbesondere am Mittwochabend, gerade auch wenn ein Gebetsabend durch ist, ist immer etwas auch vom Geschäft. Ich könnte immer auch noch etwa 2-3 Events teilnehmen. Ja, ich denke, ab und zu sage ich zu, wo ich auch gegangen, aber irgendwann muss ich auch wieder mal absagen, weil es wird einfach so, und da haben wir auch letzte Sonntag gehört, es wird dann recht relativ schnell zu einer Gewohnheit. Ich gehe einmal nicht, ich gehe zweimal nicht, ich gehe dreimal nicht und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und dann denke ich, ja, es spielt auch nicht so einen Ruckel, wenn ich das 40 Mal nicht gehe. Und darum ist es wichtig, ja, dass man da wieder eine Regelmäßigkeit, oder auch für mich, dass ich da eine Regelmäßigkeit reinbringe. Wichtig ist aber auch, dass wir uns nicht von dieser Welt komplett absondern, sondern Gott sagt ja, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt und wir sollen etwas weitergeben von dem, wo Gott uns in seinem Wort sagt. Wir sollen die Werte, die Gott uns da gibt, weitergeben. In Matthäus 6,24 ist der Vers, der bekannte Vers, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachtet. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Es geht weiter mit Vers 5 und 6. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Aber eben deshalb schenkt Gott auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er Gnade erfahren. Was heißt das? Wir wissen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ich habe das überschrieben, Ärger mit Gott. Was haltet da der Jakobus der Gemeinde vor? Wir sehen, es gibt da ein Konkurrenzthema. Die Welt und Gott. Gott wird eifersüchtig. Und Gott kündigt da seinen Widerstand an. Wir reden hier von einer gesunden Eifersucht, die Gott hat. Gott kämpft um seine Beziehung mit uns. Er will die Liebe, die er uns schenken tut, er möchte, dass wir die erwidern tun. Er möchte aber auch, dass wir uns wirklich auf ihn fokussieren und nicht die Liebe teilen mit anderen. Und er will uns, oder hier jetzt ganz speziell die Leute, er möchte sie zurückgewinnen, er will sie für sie haben. Und er verspricht nachher auch einen grossen Säge. Der Tonfall vom Jakobus wird jetzt noch etwas stärker, wenn wir weitergehen. Und wenn ihr hier seht, sind es so ein bisschen klare Aussagen, wie man es vom Jakobus kennt. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Der Einfachthalbhalter habe ich das noch ein bisschen geordnet. Wir haben hier auf der linken Seite gesehen, die Aufforderungen vom Jakobus und hinten ein bisschen Bedeutung. Ordnet euch Gott unter. Da meint Gott einfach, dass wir ihm gegenüber treu sind. Das ist das Gegenteil eben von dieser ehebrechischen Haltung, die wir vorne beschrieben haben, sondern dass wir da wirklich Gott im Fokus haben, Gott treu sind, sich an seine Werte halten. Dass wir dem Teufel widerstehen, dass wir uns nicht täuschen lassen, versuchen lassen. Ich meine, dass das immer wieder vorkommt, ist menschlich und klar. Aber dass wir da bewusst auch schauen, ist da eine Täuschung, ist da eine Versuchung rum. Und versuchen, dem mit der Hilfe von Gott so gut wie möglich zu widerstehen. Nahet euch Gott. Da geht es darum, dass wir eben die Psyche, die ich vorne schon angelegt habe, dass wir, sagen wir eben, regelmässig zu seinem Wort lesen, dass wir uns an seinen Wert orientieren, dass man regelmäßig betet, eben die Macht der Worte im Gebet auch aussprechen und sehen, was Gott da wirklich tut. Dass man seine Nähe sucht. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen. Mit dem ist natürlich auch wieder etwas gemeint von früher. Es ist ein Prophet Zacharia, wo er da zitiert, reinigt eure Hände, mit den Händen macht man eine Tat. Und da ist einfach wichtig, eben auch da die Schuld von den Händen abwäschen, Vergebung bitten, damit wir da vorausschauen können und in einer gereinigten Beziehung zu Gott sind. Weiter geht's, heiligt eure Herzen. Auch dort einfach Buße tun, Vergebung annehmen, damit eben der innerliche Kampf, den wir dort im Vers 1 gesehen haben, dass der kann bereinigt werden und dass wir einen innerlichen Frieden dürfen haben. Ganz spannend wird es dann im Vers 9, wo es steht, jammert und klagt und weint. Ich glaube, das darf man nicht falsch verstehen. Da meint der Jakobus, dass man jammert und klagt über die Sünden, die wir gemacht haben. Und dass wir das eingesehen haben, das ist nicht gut gewesen. Und dass wir dort drüber betrübt sind. Aber nicht, dass wir in Sack und Asche dort durch die Welt durchziehen, sondern einfach bezogen auf die Sünden, die wir gemacht haben. Das ist da gemeint. Und der Vers 10, dass wir uns Gott unter seinen Schutz geben, dass wir uns demütigen, dass wir nicht in Selbstgerechtigkeit, Egoismus leben, sondern dass wir uns ihm Respekt zollen und uns ihm unterordnen. Das ist da gemeint mit diesen Sachen. Wenn wir das so einhalten, dann hat es auch eine Verheißung. Und Verheißung sehen wir da. Gott verspricht euch, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann wird er für uns ablassen und flüchen. Das bedeutet, dass wir uns nachher wirklich voll und ganz auf Gott fokussieren können. Wenn wir Gottes Nähe suchen, eben die Gemeinschaft mit dem Herrn, durchs Gebet, durchs Bibellesen, durch Gottesdienst, wo wir besuchen, dann haben wir eine ganz spezielle Beziehung, eine bereinigte Beziehung zu Gott und können den innerlichen Frieden über. Und wenn wir uns auf Gott konzentrieren und so leben, wie er gerne möchte, dann weiss Jesus, wow, du bist meine erste Wahl, du bist mein Hero und da ist ein grosser, grosser Segen drauf. Ich möchte einfach auch sagen, wenn jetzt das etwas ausgelöst hat bei euch, wir haben nach dem Gottesdienst da Zeit, sind da Leute da, die für euch beten und so. Wenn jemand möchte das Gebet in Anspruch nehmen, so könnt ihr führen, wir beten für euch. Macht doch die Erfahrung, bringt die Sachen, die ihr möchtet, vor Gott her und schaut, dass, ja, da, was ich am Anfang gesagt habe, der innerliche Kampf oder die was da rum ist, dass das darf bereinigt werden. Ich möchte zum Schluss von diesen Worten noch beten und um das Segen bitten. Ja, Herr, ich staune einfach immer wieder, was du uns möchtest sagen, Herr, und wie du auch in der heutigen Zeit noch wirken tust, Herr. Und ich danke dir für die Wunder, die du tun hast. Und ich danke dir für den Jakobus, der diesen Gemeinden so klar aufgezeigt hat, was Sache ist, was sie falsch gemacht haben, was nicht gut gewesen ist. Und ich danke dir auch, dass du so einen Katalog gegeben hast oder so eine Anleitung, wie man das bereinigen kann. Und ich danke dir, dass du uns da unterstützen tust, dass du uns unsere Schuld vergeben tust, dass du uns Frieden schenken tust, dass du uns Heilig schenken tust und dass du uns auch Kraft schenken tust, Menschen, die uns etwas Leid tun haben, immer auch wieder zu vergeben, Herr. Und loben und preisen dich und danke dir, dass du unser Gott bist, Herr. Amen.